Damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Wir haben wieder Podcast-Tag und natürlich wieder einen Gast. Wer ist es dieses Mal?
Heute kommt Wolfgang Karl zu uns, abgesehen davon, dass er ein alter Studienfreund von mir ist und im Kreis Böblingen in Sindelfingen lange Jahre die Jugendarbeit mitgeprägt hat oder auch im Verein für Jugendhilfe, ist er in Ruhestand, hat er sich zum ersten deutschen Hopfen- und Bierkulturführer gemausert. Und er erzählt uns heute vom Hopfenanbaugebiet Roddenburg-Herrenberg-Walderstadt, das einst das drittgrößte in Deutschland war.
Oh, das klingt spannend.
Wir begrüßen heute den ersten Bier- und Kulturratführer Deutschlands. Ob er der erste war, das scheint unzweifelhaft. Aber ist er der einzige heute noch, Wolfgang Karl?
Ja, also Hopfen- und Bierkulturratführer ist mit dem Lauf der Zeit entstanden. Zunächst habe ich eigentlich kleine Radtouren unternommen und bin auf das Thema eigentlich erst später gekommen und nenne mich auch erst seit 2022 so, als ich über das regionale Hopfenanbaugebiet Roddenburg-Herrenberg-Walderstadt RHW hinaus eine Tour in Deutschland und in Europa unternommen habe. Und vorher habe ich halt festgestellt, und das war sozusagen die Marktlücke, dass es Radführer gibt oder Bierradführer, aber ich habe ein anderes Konzept entwickelt, indem ich zu den einzelnen Stationen Geschichten erzählt habe, so ein bisschen Storytelling betrieben. Dafür bin ich, das ist ja ein untergegangenes Hopfengebiet, wenn man so will. Modern gesprochen mache ich Lost Places Touren in eine untergegangene Kulturlandschaft. Und das Spannende war, aus der Regionalität dann rauszugehen. Und aber da kommen wir vielleicht später drauf.
Ja, vielleicht kommen wir zunächst einmal, woher rührt denn das Interesse an Bier? Ich meine, wer sich so damit beschäftigt und Menschen rumführt, auch in Volkshochschulkursen im Kreis Böblingen, woher rührt das Interesse?
Ja, da gibt's eigentlich, im Nachhinein habe ich das festgestellt, gibt's eigentlich vielleicht auch so eine kleine genetische Veranlagung. Ich bin in Güntringen bei Nagold aufgewachsen. Meine Tante hatte das Landgasthaus Den Mooren. Da gab es Beisinger Bier. Mein Großvater, mütterlicherseits, den ich leider nicht mehr kennengelernt hatte, der hatte dieses Landgasthaus schon in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und der wurde später Schultes und dann musste er es abgeben. Das war damals die Unvereinbarkeit. Und meine Tante hat es übernommen und da ich der Nachbar war und als kleiner Junge sozusagen, die waren schon etwas älter, immer aushelfen musste, also Bierkästen schleppen, die älteren Männer in der Kneipe unterhalten, so bin ich damals eigentlich, und da gab es auch noch verwandtschaftliche Beziehungen zur Beisinger Brauerei, das war so die eine Geschichte. Ne? Später bin ich dann von Güntringen weggezogen, hab Zivildienst in München gemacht und in München kommt man ums Bier nicht herum. Ich habe damals bei der Arbeiter Wohlfahrt gearbeitet und wir mussten immer die Nockerbergsause mit vorbereiten für die SPD-Fraktion. Von daher habe ich dann die Münchner Bierszene kennengelernt und bin dann später, während meinem Studium, habe ich dann auch eine Kneipe eröffnet oder ein Salon, eine Hausbar, die zeitweise den besten Bierumsatz in Tübingen hatte.
Also eine legendäre Kneipe.
Die gibt es auch heute noch, ja. genau.
Aber den Namen müssen wir jetzt natürlich sagen.
Ja, das ist der Blaue Salon.
Münzgasse 13.
Münzgasse 13, ehemaliges besetztes Haus. Ne? Aber auch die Polizei war vorher drin. Ne? und das erste Studentenwohnheim von Tübingen überhaupt. Also von daher kam da immer trinkfähiges Publikum.
Wie kommt man dann auf die Idee, solche Touren zu machen?
Eigentlich hat sich das, da war ich noch beruflich unterwegs und ich habe ja in Böblingen, Sindelfingen, Wälderstadt und so gearbeitet, hat sich das aus zwei Dingen gespeist. 2016, ich bin passionierter Fahrradfahrer, allerdings ich würde mich eher als Genießerradler bezeichnen, also nicht Quäl dich oder Mount Everest und solche Geschichten. Bin schon immer Rad gefahren und 2016 war 200 Jahre Fahrrad. Und 2015 oder 2016 war auch 500 Jahre Bier- und Reinheitsgebot. Und da bin ich auf einen Klassiker über die Brauerkultur gestoßen, habe den gelesen. Und da kam die erste Idee auf, Mensch, das wäre doch mal interessant, 200 Jahre so zeitgleich das miteinander zu verbinden. Und konkret wurde es dann 2019. Ein Freund von mir, der ist, sagen wir mal, Hobby-Biersommelier und wie das so ist, mit 60 kriegt ja jeder heute sein E-Bike. Und dann hieß es, hey Wolfgang, bring den mal auf die Spur und so. Und dann habe ich eine Tour ausgesucht von Nagold nach Tübingen und hatte vorher ein bisschen recherchiert und festgestellt, da gibt es ja noch 4, 5 Brauereien. Und bin das mit dem gefahren und da haben wir auch einige Biere probiert. Und der war so begeistert, und hat gesagt, Mensch, das ist doch was Tolles. Das ist eine tolle Landschaft, wo man fährt. Man sieht vom Schwarzwald, Schönbuch bis zur Alp. Man kann was ausprobieren. Und dann ist es konkreter geworden.
Aber das verstehe ich ja noch, dass man Rast macht in Brauereien. Aber Hopfengebiete anzuschauen, da würde ich jetzt sagen, da wäre bei mir Hopfen und Malz verloren, weil ich eigentlich eher dann doch was trinken möchte.
Ja, da kommt vielleicht bei mir dazu, zwei Dinge dazu. Mich interessieren immer auch regionale Geschichten. Haben mich schon immer interessiert und dann habe ich während dem Studium, ich habe Diplompädagogik studiert, habe ich auch bei den EKWlern mal reingeschmeckt und habe da über Dorfkulturen und mal ein Seminar geschrieben und bin da auf Kiebingen gestoßen, da gibt es auch noch irgendwas. Und dann hat mich das selber das Thema so interessiert. Und ich bin dann in die Archive gegangen und dachte, Mensch, was bleibt denn aus den aktuellen Brauereien? Was gibt's denn da noch von früher? Ne? Und da hat sich dann, und das muss ich jetzt ganz toll sagen, alle Archive oder Archivare und Archivarinnen von Rottenburg, Herrenberg, Wälderstadt, Tübingen, super Unterstützung bekommen. Dadurch bin ich in die Geschichte eingestiegen, wusste aber selber noch, als kleiner Junge, katholische Familie, nach Rottenburg, Wallfahrtsausflug, da standen noch die letzten Hopfenstangenanlagen. Und so bin ich dann tiefer, im wahrsten Sinn des Wortes, in die Geschichte eingestiegen. Ne? Und habe mir so ein Wissen angeeignet und habe gedacht, naja, dann machst du die Tour so, mit 10 Haltepunkte, erzählst was über den Hopfenanbau. Es gibt ja auch noch 2 Hopfenäcker hier in der Region, ne? Erzählst was zum Hopfenanbau, Hanfpflanze bei der nächsten Brauerei. Das ist die älteste Brauerei. Erzählen wir zur Geschichte. Und so kann man quasi, dann kann man einen Bierkeller angucken, wo früher ein Biergarten drüber war. So hat das eine in das andere gegriffen und sind dann Touren entstanden, wo ich 6 Stunden gefahren bin.
Bevor wir jetzt uns näher mit dem Hopfenanbaugebiet Rottenburg, Herrenberg, Wälderstadt beschäftigen. Vielleicht noch abschließend, dein Interesse hat sich ja dann auch über die regionalen Grenzen erstreckt und das hat ja dann auch Niederschlag gefunden in schriftlicher Form.
Ja, das Spannende war ja, eigentlich fing das Ganze mit Rottenburg an und wir sind die Strecke, am Anfang bin ich die Strecke Nagold-Tübingen gefahren, ne? Aber weil die Züge nicht pünktlich führen, habe ich mir das schnell abgeschminkt und habe Rundtouren angelegt. Und über mein berufliches Interesse, weil ich auch in Wälderstadt manchmal zugange war, habe ich herausgefunden, dass Wälderstadt fast gleichzeitig mit Rottenburg Hopfen angebaut hat. Also 1820 fing das quasi parallel an. Ne? Und so fing ich mich auch an für damals Oberamt Wälderstadt, Oberamt Herrenberg, später kam noch Böblingen dazu, da aber weniger, zu interessieren Und ganz am Schluss war das so viel Material. Ich hatte 200 Fotos, hatte alte Veduten, habe das Ganze mal aufgeschrieben und dann ist das E-Book entstanden, auf den Spuren des zu den Quellen des grünen Goldes waren Hopfen- und Bierkulturradwege im Gäu. Das habe ich dann 2023 als E-Book einfach vorgestellt. Als E-Book deshalb, weil die alten Veduten, die kann man nicht drucken. So ist es quasi der regionale Bezug und die Verlagerung dann auch noch erst nach Weilerstadt von Rottenburg weg. Und dann bin ich quasi 6-7 Touren, konnte von jedem Ort aus Touren fahren.
Dann gab es aber noch eine ganz große Tour.
Ja, das war natürlich deshalb, wir erinnern uns, ne, 2021 Corona-Zeiten, da ich ja als Tourismus, großer Tourismusveranstalter, bei mir die Gefahr besonders groß war, draußen, ne, ging da ja nicht rein, durfte ich die Touren nicht fahren. Habe ich mir gedacht, okay, was machst du? Eigentlich war 2022 angesagt, dass ich den zweiten Teil meiner Donauradtour mache, also von Kroatien bis nach Odessa, aber dann kam ja der Angriffskrieg von Putin dazwischen. Und dann musste ich umdenken. Und da mich in der Zwischenzeit alles zum Thema Bierbrauen, Hopfen interessiert habe, wusste ich natürlich schon, wo sind alle Hopfenanbaugebiete in Mitteleuropa, wo sind die interessanten Brauereien. Und ich habe schwerpunktmäßig nur kleinere und mittlere, nicht die großen besucht, weil ich finde, es ist auch wichtig, dass man die unterstützt. Und bin dann zu einer dreimonatigen Hopfen-Bierkultur Reise aufgebrochen.
Und wohin ging die?
Ja, die ging am höchsten Hopfengarten in der Region oder von Deutschland, beim Hochdorfer, ging die los und fuhr dann über die Schwäbische Alb. Jetzt muss ich aber zusammenfassen, sonst wird es zu lang. Nach Tettnang, Tettnanger Hopfenanbaugebiet, dann die tollen Allgäuer Brauereien, ich kürze ab nach München. In München habe ich mit der Bierbeschau die Münchner Bierkultur kennengelernt. München muss man so kennenlernen. Später dann durch das größte Hopfenanbaugebiet der Welt, die Hallertau, mit fast 18.000 Hektar. Ne? Weiter in die fränkische Anbaugebiete, Nürnberg, Zentrum des Welthopfenhandels, muss man sagen. Von dort aus weiter über die Eger nach Pilsen und in das böhmische große Hopfenanbaugebiet an der Eger. Prag konnte ich natürlich auch nicht links liegen lassen und fuhr dann über Sachsen. Wissen auch wenige, habe ich dann auch gelernt, dass es ein Hopfenanbaugebiet Elbe-Saale gibt. Oh. Ja, habe das abgeklappert, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und bin dann über Südzipfel von Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen, also mehr nach Westfalen, in die frühere europäische Bierkulturhauptstadt Dortmund. Jetzt mache ich es aber kurz und habe dann noch Düsseldorf, Köln und die niederländisch-belgische Ecke bis Brüssel abgeklappert. Das waren dann 3 Monate.
Wie viele Kilometer waren das?
Das waren 2500 Kilometer, ne? Und habe mir meine Notizen, meine Fotos gemacht. Das war eigentlich am Anfang gar nicht so systematisch, sondern für mich. Und hatte dann auf einmal so viel Material zusammen, dass ich jetzt noch an dem E-Book, an dem zweiten, arbeite im Grunde. Okay, da kam noch eine Krankheit dazwischen, aber das ist quasi, da bin ich jetzt dran. Was leider nicht gereicht hat, bis an die Nordseeküste zu fahren, wo es das beste Bier von einer belgischen Brauerei, Belgien hat eine ganz eigene Bierkultur, von einer Abtei gibt. Da kriegt man das aber nur am Tor von dem Kloster, weil die könnten viel mehr verkaufen. Das wird sofort schwarz gehandelt. Wenn du da eine Flasche kaufst, kannst du sie im Internet für 50 Euro verkaufen. Und okay, das wusste ich damals aber noch nicht, deshalb kam ich nur bis Brüssel.
Ja. Schade, weil das hätte ja das Buch locker finanziert, oder?
Ja, das, vielleicht muss ich nochmal eine zweite Runde fahren oder in Belgien nochmal eine Runde drehen. Es ist ein unendliches Kapitel.
Dann kommen wir doch mal zurück hier wieder ins Gäu. Ja. Rottenburg, Herrenberg, Weilerstadt. Wie hat es denn mit dem Hopfenanbau dort überhaupt begonnen?
Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf Weilerstadt, weil das fand ich, ist quasi parallel gelaufen. Ist ja nicht uninteressant, dass beides katholische Städte sind. wo es schon von den Klöstern her eine Tradition gibt. Also in Rothenburg gab es schon, bevor eigentlich der bürgerliche Hopfenanbau anfing, drei Klöster, auch in Weilerstadt, zwei oder drei. Ne? Und angefangen, sag mal, hat der Brauer Stotz, der 1820 mit 600 Stangen angefangen hat und glaube, ein paar Säcke geerntet hat. Ne? Und das war ja quasi nach der Zeit, wir erinnern uns, Vulkanausbruch, Missernten hier, viele Leute sind geflohen, die Bauern wurden teilweise, ja, die Dreifelderwirtschaft hörte langsam auf, viele sind ausgewandert und da kam der Hopfenanbau eigentlich wie eine Chance. Ne? Und der fing dann erfolgreich an, ein zweiter hat es nachgemacht, schwuppdiwupps, dehnte sich das Gebiet aus und in der Zeit von 1870 bis 1914 war hier Rothenburg, Herrenberg, Weilerstadt das drittgrößte Hopfenanbaugebiet Deutschlands. Mit, ich konnte es nicht mehr genau recherchieren, aber circa 3.000 bis 4.000 Hektar heißt ungefähr 6.000 bis 7.000 Fußballplätze. Also man spricht von 6 bis 8%, in dem der Gegend war mit Hopfen angebaut. Und heute wird man sagen, hey, das war ein richtiges Start-up, Jungs, weil das war volles Risiko. Ja? Während du, wenn du Getreide oder sonst was angebaut hast, einen relativ konstanten Preis hattest, hat man beim Hopfenanbau, weil das von Anfang an fast einen europäischen oder einen Weltmarkt gab, extreme Preisschwankungen. Also von 100, was hatten die damals, Reichsmark, bis 600 im Jahr. Ne? Also manchmal hast du 600 Reichsmark war das Jahreseinkommen eines durchschnittlichen Menschen. Ja? Und das sieht man schon, wenn man da einiges, lief es echt gut. Und da sind dann auch richtige Power-Dynastien letztendlich entstanden. Und der Hopfenanbau war natürlich auch eine Heidenarbeit. Ne? Es gibt ja den Spruch, mein Hopfengarten will mich täglich sehen.
Ist ein die Hopfenkultur eine einfache Kultur, ich meine, arbeitsintensiv ist sie zweifelsohne, durch die Stangen und so weiter. Aber wie war das hier? War das eine besondere, es war eine besondere Kultur, aber war das einfach zu bewirtschaften oder schwierig?
Also ich würde sagen, das war durch das, dass man das Gestänge brauchte, die landwirtschaftlich intensivste Anbauweise. Ne? Wenn man sich das überlegt, bevor es die Drahtgestelle gab, mussten ja als erstes die Stangen hergestellt werden. Am Anfang, das fing mit 600 Stangen an, später 1912 habe ich eine Zahl in Herrenberg, 1,2 Millionen Stangen. Im Oberamt Herrenberg, das war nicht das gesamte Gebiet. Ne? Also die Stangen...
Als ehemalige Fichtenstämme.
Ja, also da gab es sicher auch Händler. Es gab aber auch Dörfer, die haben das selber aus den Wäldern rausgeholt, die Hopfenbauern, oder es gab einen Händler. Also das war schon mal eine wichtige Geschichte. Dann die Fächer anpflanzen. Dann braucht man auch einen guten Boden, einen tiefgründigen Boden. Ne? Der muss gepflegt werden, der muss gedüngt werden. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Da gab es nämlich eine spezielle Methode, die besonders erfolgreich war, an der Gäubahn entlang. Dann, das habe ich erst vor 2 Jahren beobachtet, so ein Hopfenstock, der kann 30, also so ein Fächer, das ist der Fachausdruck, der kann 30 bis 40 Jahre lang austreiben. Und wenn der austreibt im April, muss der zurückgeschnitten werden, von Hand, auf 3 Triebe und die müssen linksrum an den Draht oder an die Stange angedreht werden. Dann muss gespritzt werden, dann muss, also alle möglichen Krankheiten, ich meine, was da früher gespritzt wurde, das wollen wir heute gar nicht mehr wissen.
E605.
Zum Beispiel, genau. Ne? Und dann fast jeden Tag muss man gucken, dann wächst er ja wie eine Rakete bis zu 40 Zentimeter am Tag. Ne? Dann muss man gucken, bilden sich die Dolden gut aus und dann letztendlich die Ernte. Das war auch das Heidengeschäft. Ne? Also früher, bevor es die erste Hopfenpflückmaschine in Tailfingen 1957 gab, kamen aus der ganzen Umgebung, die Hopfenzopflerinnen, hauptsächlich Frauen, weil die die Fingerfertigkeit hatten. Da braucht man eine gute Fingerfertigkeit, weil man musste die Dolden so pflücken.
Das wollte ich gerade fragen. Es gibt ja den Spruch, Hopfenzopfer Stieltrauerlau, wer es nicht kann, soll es bleibelau.
Genau.
Was steckt da dahinter?
Eigentlich ganz einfach. Wenn man den Stiel nicht dran lässt, bleiben die äußeren Blätter der Dolde nicht dran. Und die sind die lupilinhaltigsten. Also da sind die Bitterstoffe am meisten drin. Und das ist natürlich der größte Verlust, wenn die weg sind. Und das war natürlich dann ein Monat lang Ernte. Immer fing eigentlich an, meistens am 1. September oder Ende August, haben die sich verdingt bis Auslaufzeit 20. September, Anfang Oktober. Und wenn man sich vorstellt, an einer Pflanze können bis zu 4.000 Dolden hängen, dann weiß man, was das für ein Geschäft ist.
Aber das heißt, das war dann natürlich auch für den Arbeitsmarkt ein wichtiger Faktor, diese Hopfenanbaugebiete.
Ja, die sind, heute würde man sagen, gar nicht mehr mit den Leuten. Da war Fachkräftemangel und zwar extrem.
Zum Zopfermangel.
Die haben, also in Rottenburg und auch in Weilerstadt weiß ich es, Rottenburg haben die bis zu 3.000 bis 4.000 Hopfenzopflerinnen also quasi bis zum Bodensee, bis in die Schweiz, aus dem Schwarzwald von der Schwäbischen Alb eingesammelt. Die konnten damals schon, deshalb war die Zuglinie wichtig. Die Hopfenbauern haben die im Bahnhof abgehört. Alle Scheuern, alles war mit den Zopflerinnen bevölkert, ne? Und die haben dann für jeden Simri-Korb, also so ein Korb, kennt man, wenn die 15 am Tag gezopfelt haben, waren sie echt gut. Für jeden Korb haben sie eine Marke bekommen, am Schluss wurde ausbezahlt. Und dann ging aber in Weilerstadt und Rundenburg sowas von der Punk und Party ab. Ja, das ist kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Es soll ja auch ein sehr florierender Hochzeitsmarkt gewesen sein, wie die Hopfenzopferin.
Also klar, wo es Geld ist, da kommen ja auch die Fahrende und die Karussellbremser. Ne? Also es war ein kleines Volksfest, weil die wussten, da ist ja jetzt ein bisschen Geld im Umlauf. Also sowohl in Weilerstadt als auch in Rundenburg waren wie hat man die Sheriffs damals genannt? Die Büttel sind überhaupt nicht mehr hinterhergekommen. Die haben überall Verstärkung angefordert, damit die, Zitat aus dem Archiv, geistige und seelische Integrität wiederhergestellt wurden. Also da sind viele dann eingefahren. Klar, und bei einem Vortrag von mir hat sich jemand geoutet, dessen Eltern sich bei so einer Party kennengelernt haben.
Aber das durfte nicht immer gelungen sein, die Integrität wiederherzustellen damals. Vorher ist ein Halbsatz gefallen, dass es besondere Düngemethoden gab oder eine. Was war das?
Ganz spannend. Ja, ganz spannend ist, Rundenburg war deshalb führend, weil die den ersten Bahnanschluss hatten. Dann kam Weilerstadt und dann kam die Gäubahn. Und ich sag's mal so, ab dem Ersten Weltkrieg wurde Herrenberg und die Gemeinden drumherum, also Ehningen, Eitlingen, Bohndorf, wurden die führenden Hopfenanbaudörfer. Erstens, weil der Boden sehr gut war. Und jetzt kommt das Zweite, weil die Hopfenanbaugesellschaft mit der Württembergischen Staatseisenbahn und der Stadt Stuttgart ein Deal eingegangen ist, würde man heute sagen. Ne? Die Stadt Stuttgart ist ziemlich gewachsen und wusste nicht, was sie mit ihren ganzen Gülle und so weiter machen sollten. Ne?
Und ich ahne, worauf es hinausläuft.
Deshalb wurden in der Stadt 3.000 bis 4.000 Gruben angelegt. Da gab es dann eine spezielle Truppe von der Stadt. Das war die Spritzartillerie. Die hat jeden Monat die ausgepumpt, hat die Pferdespannwagen mit Fässern zum Westbahnhof und zum Nordbahnhof gefahren. Und da gab es von der Württembergischen Eisenbahn speziell konstruierte Eisenbahnwaggons mit 3 Fässern drauf, die schräg angelegt waren. Die wurden gefüllt, da gingen bis zu 10.000 Liter rein. Und in der ganzen Umgebung von Stuttgart gab es 40 Abladestationen. Und jetzt kommen wir auf Ehningen. Da gab es einer der größten klein sehen, wo die Gülle im Grunde abgeladen wurde. Ne? Und damit wurde, heute würde man sagen, das war ein ökologischer Kreislauf, ne? Damit konnten die Bauern pro Pflanze ungefähr 10 Liter ihre Pflanzen düngen. Ne? Und das war, da waren die am ertragreichsten. Ne? Das war sozusagen, im Volksmund hießen die, glaube ich, oder die, es gab ein Lied von denen selber, weiß nicht, ob man das sagen kann, die haben sich selber genannt, wir sind die Pumper der Firma. Ne?
Vorher auch nochmal, habe ich auch noch im Ohr einen Halbsatz. Es gibt heute noch 2 Anbaugebiete im Landkreis Böblingen. Ist das richtig?
Ja,
Hopfengärten.
Also Hopfengärten.
Hopfengärten, ja. Ne? Ja. Das Spannende ist, die Region wurde 1929, also LHB, zertifiziert. Das ist auch, kann man wunderbar auf den Säcken. Es gibt ja ein schönes kleines Museum. Also jeder, der Interesse hat, sollte mal in Eidlingen das kleine Hopfenhaus angucken. Also das Siegel drauf, da gab es auch einen Siegelbewahrer. Und dieses Siegel war übrigens eine der Grundlagen für die Siegelhopfenordnung der EU 1971. Und als erst, deshalb darf hier wieder angebaut, darf immer noch angebaut werden. Und als erstes hat 1994 die Hochdorfer Kronenbrauerei einen Hopfengarten angelegt mit 1 Hektar. Die haben vor 10 Jahren erweitert auf fast 2. Die können in der Zwischenzeit ihren gesamten Bedarf decken. Und die liegen, glaube ich, schon bei 50.000 Hektolitern. Weiß ich jetzt nicht genau. Und vor 2018 hat die Hechtbrauerei in Wälderstadt auch einen kleinen Garten angelegt. Der ist in Richtung Kalfraus auf der linken Seite, so mit 30 oder 40 Ar, schätze ich mal. Ne? Und die haben es also auch für den Eigenbedarf, die haben ja die Brauerei wieder gegründet, die gab es vorher schon 200 Jahre. Und wollen das aber auch ausdehnen, also wollen damit auch exportieren.
Und dann gibt es zumindest noch einen Schaugarten im Hof der Schönbruchbrauerei in Böblingen.
Genau, ja.
Ich glaube nicht, oder ich weiß es nicht, ob der genutzt wird, aber da kann man zumindest sehen, wie die Hopfen an den Stangen hinaufragen.
Also ich empfehle ja zum Entspannen, ich brauche nicht mein Yoga. Ich habe selber 3 Stangen oder 4 Stangen angebaut im Garten. Wenn ich tagüber abschalten will, setze ich mich davor und gehe mit meinem Kopf langsam dem Wachstum des Hopfens nach. Ne? Und am Ende des Tages ist der Kopf ganz nach oben gerichtet und 40 Zentimeter ist die Pflanze gewachsen.
Vielleicht abschließend noch, wann, du hast vorhin erzählt, dass der Hopfenabbau war eine ziemlich spekulative Sache für die Menschen. Man hat ja auch nicht umsonst gesagt, der Hopf ist ein Tropf. Aber wann und warum ist denn dieses Anbaugebiet oder ja zur Unbedeutendheit gesunken oder wann hat es überhaupt aufgehört hier?
Also Höhepunkt war ja, sagen wir 1871 mit der Reichsgründung, da konnte man dann von hier auch mit der Bahn transportieren bis zum Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg mussten schon viele für Lebensmittel für den Krieg umstellen. Das war das Erste. Das Zweite, meines Erachtens gibt es 2 Hauptgründe. Der Rottenburger, die Sorte Rottenburger, ist nicht so ertragreich wie die in Hallertau und Spalt. Das macht schon mal eins. Das Zweite, ab 1910 fingen die Drahtanlagen an. Da hat man nicht mehr die einzelnen Stangen gehabt. Wir wissen ja, hier gibt es die kleinteilige Landwirtschaft, ne? Und die Äcker sind wie Handtücher. Und um so eine Drahtanlage zu installieren, braucht man ein gewisses Kapital. Und da waren die einfach im Nachteil, zum Beispiel zu Hallertau, da gibt es alles großflächig. Ne? Und dazu kam, dass sie für Gemüse in der Zwischenzeit von den Stuttgarter Händlern Abnahmepreise bekommen haben und der Rest ging zum Daimler.
Gut.
Und dann war es, 1970 war es dann rum. Ne?
Aber Bier wird immer noch getrunken und dafür braucht man auch nach wie vor Hopfen.
Genau. Und das Schöne ist, wir haben ja noch tolle Brauereien hier, ja, mit insgesamt 140 verschiedenen Bieren und wirklich klasse Biere.
Muss ich sagen. Und zum Teil mit eigener Braugerste aus
richtig,
der Region.
Ja.
Gibt es eine Internetseite oder so, wo man vielleicht sich auch so einen Termin für eine Tour anschauen kann?
Ja, bier-hopfentour.de.
Ne? Wunderbar. Also genau. Dann kann man im Sommer sich dann
genau. Also wenn Gruppen ab 5 Leute können sich anmelden. Ich bin allerdings dieses Jahr auch schon wieder auf Tour, aber da tut sich immer was. Ne?
Wunderbar. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Gerne. Ja.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.